Radio Stadtfilter.
Stadtfilter.
96,3 MHz.
Jetzt ist der Anfang vom Rest der Zukunft. Das ist das Digitalmagazin von Radio Stadtfilter.
Digital von A wie Apple bis Z wie Zuse. Alles aus der digitalen Welt.
Das ist die Ausgabe der Woche 10 im Jahr 2014. Ihr hört die Sendung von Matthias Schüssler. Heute geht es ums Internet der Dinge. Das ist eine Vision, die besagt, dass diverse Haushaltsgegenstände mit Computertechnik ausgestattet sind und Zugang zum Internet haben. Das heisst, dass die Geräte um uns herum können kommunizieren und können zentral gesteuert und verwaltet werden. Der Computer, wenn wir ihn heute kennen und brauchen, der wird unsichtbar. Dafür folgen uns die Informationen auf Schritt und Tritt und sind überall abrufbar. Projiziert auf dem Spiegel im Badzimmer und in einer Konsole neben dem Herd in der Küche. An dem Internet der Dinge wird heute schon geschaffen, und zwar hier zu Winterthur. Der Matthias Ebi, das ist ein Visionär, der eine Oberfläche für das Internet der Dinge entwickelt. Der Ebi hat Trends schon immer ein bisschen früher als andere erkannt. Er hat in der Schweiz als einer der ersten öffentlichen Internetzugang angeboten. Er hat den Siegeszug von der Digitalfotografie vorweggenommen und früher als andere auf Webmails gesetzt. Und heute geht es um sein neuestes, jüngstes Projekt namens Dismo.com. Im Podcast hört ihr jetzt das ganze Gespräch, das ich mit Matthias Ebi geführt habe. Ich bin bei Matthias Ebi, bei der Future Lab hier zu Winterthur. Und du hast mir versprochen, dass ich heute die Zukunft vom User Interface sehe, wo mit Minority Report, also das, was wir vor Augen haben aus Science-Fiction-Filmen, das wird jetzt Realität. Dank dir und dank euch. Wie lange geht es noch, bis es losgeht mit der Zukunft?
Also wir arbeiten jetzt 3,5 oder 4 Jahre an der Zukunft. Also für uns ist es schon eine Weile her, dass es losgegangen ist. Und wir haben jetzt ja gerade eine Kickstarter-Kampagne, und dort muss man jeweils sagen, wenn wir dann das Produkt ausliefern. Wir haben also vorausgesagt, dass wir Ende März werden einen Beta-Release von der Software ausliefern, und Ende Juli planen wir die erste Version, die dann quasi für jedermann, nicht nur für Entwickler und so ein bisschen die Early Adopters, sollte funktionieren und verfügbar sein.
Auf was für Hardware ist die neue Software zugeschnitten?
Das Ziel ist eigentlich, dass es auf jeder Hardware läuft. Im Moment ist es so, dass man es auf allen Maschinen kann laufen lassen, man würde als PC, Laptop oder irgendetwas so bezeichnen. Also jedes Gerät, wo entweder Windows drauf hat, Mac OS X, sprich alle die Sachen, die von Apple kommen, oder Linux. Das ist noch wichtig, weil es Fernsehen gibt, die zum Beispiel auf Linux basieren. Das heisst, jedes Gerät, das eines von diesen drei Betriebssystemen unterstützt, und da gibt es auch Tablet mit Windows 8 zum Beispiel, überall dort läuft es.
Aber Maus brauche ich dann nicht mehr da dran, dem Kompi?
Nicht zwingend. Es ist so, dass wir die Software so entwickelt und designt haben, dass man sowohl mit den Fingern kann bedienen, also so wie man das kennt von den Smartphones her, auch mit zwei Fingern kann gross und klein machen und all diese Sachen. Aber wenn man aus irgendeinem Grund ein Gerät hat, das vielleicht einen Stift benutzt oder nur eine Maus zur Verfügung hat oder etwas Ähnliches, dann kann man es mit dem genauso gut verwenden und bedienen. Das haben wir von Anfang an sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, dass man also eigentlich kann sagen, man kann die gleiche Umgebung auf verschiedensten Geräten und mit verschiedenen Voraussetzungen von der Hardware und von den Interaktionsgeräten her benutzen.
Also man kann Maus brauchen, man kann Touch brauchen. Wo sind Grenzen? Kann man auch, à la Kinect, geht das auch?
Ja, es ist auch so, dass man gewisse Gesten kann unterstützen. Das ist dann manchmal eine Frage von der Zweideutigkeit. Also wenn man sich vorstellt, man will sein Pult mit 3000 Zetteln drauf nur mit so ein bisschen in die Richtung zeigen, aufräumen, kann man sich vorstellen, dass nicht immer ganz klar ist, welcher Zettel das dann gemeint ist. Das ist ein bisschen die Herausforderung bei der Gesteninterface. Aber man kann sich zum Beispiel auch ein Sprachinterface sehr gut vorstellen, wenn ich eine Präsentation mache mit dieser Software und sage, nächstes, was man dann auch mal sieht, oder, an einer Präsentation, weil jemand hinten sitzt und auf den Knopf drückt, dann ist es dort sehr einfach, aus dem Next oder aus dem Nächsten das abzuleiten und zu sagen, okay, dann gehen wir jetzt zu der nächsten Position in dieser Präsentation. Also es hängt auch von der Situation ab.
Mhm. Aber man sieht, wenn ich jetzt da schon mal ein bisschen, wie soll ich sagen, probiere, die Schwachstellen zu finden, Microsoft ist ja genau mit dem in Kritik gerade bei Windows 8, dass man gesagt haben, sie machen eigentlich Maus und Gesten und alles und sie entscheiden sich für nichts und das gibt dann so einen Mischmasch am Schluss, wo niemand zufrieden ist damit. Besteht denn die Gefahr da nicht auch?
Wir haben den Vorteil, dass wir erstens einmal keine Vergangenheit haben. Das ist in dem Fall wirklich ein Vor- und Nachteil, aber es ist ein Vorteil darum, weil wir nicht mit Rücksicht nehmen auf Sachen wie ein Startmenü, das ja alle vermisst haben, wir auch, wo dann plötzlich nicht mehr da ist. Es ist auch so, dass wir viel, viel stärker eigentlich unsere digitalen Elemente, wir nennen das digitale Gizmos oder eben Gizmos, das sind eigentlich wie physische Sachen. Also es ist ein Blatt Papier, es ist eine Uhr, es ist ein Kalender, es ist irgendeine Landkarte oder ein Schachbrett. Und ein Schachbrett drüllen, das muss ich niemandem erklären, wie das geht. Man packt zu einem Ecken und drüllt es einfach, ganz klar. Und wenn man es umschiebt, schiebt man es um. Das heisst, wir orientieren uns ganz, ganz stark bei dieser Oberfläche an Sachen, die wir schon kennen. Also wo wir uns gewöhnt sind aus der physikalischen Welt. Unsere realen Ding oder eben Gizmos, wie man es auf Englisch sagt, dann müssen wir nicht mehr lernen, wie das geht. Das lernen wir als kleines Kind und dann wissen wir, wie die Welt funktioniert. Und wir versuchen eigentlich möglichst viel von dem Funktionieren von der Welt auf die Oberfläche zu übertragen. Wir reden entsprechend auch nicht mehr von Dateien und nicht mehr von Fenstern oder irgendeiner Synchronisation. Das gibt es alles nicht mehr, sondern wir reden von digitalen Gegenständen. Das kann ein digitaler Fernseher sein, das kann eine digitale Fernsteuerung sein, eine Enzyklopädie, völlig egal. Und wenn ich weiss, was das ist, und dann ist eigentlich auch klar, was ich damit machen kann und entsprechend auch, wie ich es kann bedienen kann. Und weil wir so stark an diesen Sachen anknüpfen, die wir alle schon kennen, sind wir ein bisschen weniger dem Problem unterworfen wie Windows, wo man Konzept, ja, wir haben doch immer Fenster gehabt und Ikonen, wo sind jetzt die und so weiter, auf das müssen wir alles nicht Rücksicht nehmen, sondern wir orientieren uns an der realen Welt und die kennen wir schon richtig.
Aber Benutzer, also ihr müsst nicht Rücksicht nehmen, weil ihr nicht das Produkt habt, das ihr weiterpflegen müsst, aber das ist natürlich trotzdem so, wie die Leute mit aufgewachsen sind, all die Millionen von PC-Anwender, die das halt kennen, die erwarten das auch. Sind dann die nicht völlig verblüfft, wenn man da jetzt ein neues Konzept hat, das das alles über den Haufen rührt?
Ich stelle fest, dass es nicht so ist. Also wenn ich jemandem diesmal zeige, dann ist es in der Regel so, dass es, oder sehr häufig dann sogar so, dass die Leute am Schluss sagen, ja und jetzt? Und dann sage ich, das ist wunderbar, oder? Weil es ist so selbstverständlich, dass man gar nicht darüber reden muss. Ja, klar, wie denn sonst? Und an sich hat ja niemand Folder und Papierkörbe und also virtuelle Papierkörbe oder Fenster und gross und klein machen Fenster zu Sachen. Das hat ja nie jemand wirklich wählen. Wir haben einfach wollen unsere Briefe schreiben, im Grunde genommen. Ein Brief ist am Anfang einfach mal ein Brief, wenn man auf Papier besteht oder wo man auf Papier bestanden hat. Und wir führen es eigentlich wieder zurück auf das. Bei uns ist ein Brief ein Brief. Und nicht eine Datei und irgendein Programm, das man dann irgendwo muss installieren und so. Sondern ich mache einen Brief auf und schreibe den und am Schluss verschicken, indem man irgendjemandem im Briefkasten liegt.
Also das ist eigentlich eine Abstraktionsebene weniger, oder? Man kann sagen, es ist näher bei dieser Symbolik, die schon von Anfang an eigentlich man braucht, hat den Desktop-Metapher mit allen diesen Inspirationen, ist jetzt konsequenter durchgedacht. Reden wir mal konkret darüber, wie äußert sich denn das? Ich sitze davor, ich sitze neben vier aneinander gestellten Tischen, das ist, sind wahrscheinlich ich bin jetzt schlecht im Schätzen, aber das sind etwa 10 Quadratmeter, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr.
Ja, 3x4 dürfte es ungefähr sein. Und darauf projizieren wir, und das ist einfach eine Möglichkeit.
Genau, hat es einen Beamer oben an mir.
Decke, wo das auf die Fläche projiziert.
Und wir sitzen da eigentlich vor dieser Fläche und ich sehe da gerade, vor mir hat es ein Schachbrett, genau. Dann hat es dort eine Temperaturanzeige, da hat es, ich weiß auch nicht, was das ein ist.
Webbrowser,
ist eine Webseite. Ah, das ist eine Webseite.
Mhm. Dann haben wir irgendwie das Wetter zum Beispiel, wo man kann, also jetzt da gerade das Wetter von Winterthur zeigt. Und alle diese Sachen, also das Schachbrett, das ist eben nicht ein Programm oder so, sondern es ist einfach ein Schachbrett. Und ich kann jetzt da das ein bisschen grösser machen.
Ah, genau. Jetzt anfangen, ist das in die Mitte gehüpft und jetzt könnte jemand, der vis-à-vis sitzt, da den nächsten Zug machen.
Ganz genau. Und das geht sowohl gegen einen anderen Mensch natürlich, also dann ist es wirklich wie ein Schachbrett, oder? Es hat Figuren und es hat Felder. Oder man kann es dann natürlich auch gegen den Computer spielen, was dann hinten durch Software bedingt oder entsprechend macht. Man hat beides gemacht. Die Geschichte mit dem Gegeneinanderspielen ist darum noch spannend, weil man das nicht nur kann, wenn man am gleichen Tisch sitzt, sondern es wäre auch denkbar, dass du in der Redaktion sitzt und ich da und wir uns das Schachbrett übers Netz teilen. Also das heisst, wir haben auf beiden Seiten ein virtuelles Schachbrett. Man redet nicht von Synchronisierung, man redet nicht von irgendetwas, sondern man sagt einfach, wir teilen uns das Schachbrett. Und wenn ich einen Zug mache, siehst du, was ich mache. Und wenn du einen machst, sehe ich es genau gleich. Und auf diese Art und Weise können wir miteinander Schach spielen. Und wenn man das natürlich dann weiterzieht und sagt, wir haben dann auch gerade ein Brainstorming nebenher und schreiben ab und zu einen guten Zug oder irgendeine gute Idee auf für ein Schachbuch oder so, dann tun wir auch noch ein virtuelles Post-it nebenan und schreiben dort drauf. Und beide sehen, was der andere schreibt. Wir können mehrere von denen haben, können es nebeneinander legen, kopieren und so weiter. Also auch das wieder. Wenn man sich vorstellt, ein Whiteboard oder ein Flipchart, oder, wo man heute ja immer noch braucht, wir haben alle Präsentationen umgestellt, die sind digital, klar, PowerPoint und Co. Aber Flipcharts brauchen wir immer noch. Wir haben uns auch lange überlegt, warum ist das so? Und es gibt eigentlich nur eine Antwort dafür. Es gibt einfach keine vernünftige Art und Weise bis jetzt, wie man kann ein Flipchart virtuell oder digital machen kann. Und wir glauben, dass wir mit Dismo auch in dieser Art eine Antwort gefunden haben. Weil was man ja auf einem Flipchart dann macht, ist eben zum Beispiel Post-its und drei Kreiszeichen, was gehört jetzt woher, und dann schiebt man es um und die Leute können ihre Stickies ankleben. Das ist genau das, was man auf dieser Oberfläche macht. Und da gibt es nichts darüber nachzudenken. Man tut einfach, man sagt, ich will gerne ein neues Sticky und dann schreibe ich etwas drauf und lege es mal auf die Fläche und dann kann man es entsprechend weiterverarbeiten.
Und das ist auch gedacht von Anfang an, dass man das nicht unbedingt für sich allein braucht auf seinem Windows, PC oder Mac, sondern dass das eine so Umgebungen ist, wo man kollaborativ schafft mit anderen zusammen.
Ja, also das Konzept hat das von Anfang an so vorgesehen und klar, man geht dann schrittweise vor. Zuerst sorgt man mal dafür, dass es auf einem Tisch oder auf einem Bildschirm gut funktioniert und der nächste Schritt ist dann, dass man dafür sorgt, dass eben mehrere solche Geräte miteinander können, gemeinsam an diesen Daten oder an diesen digitalen Elementen, an denen Dismos arbeiten und damit eben kollaborativ eigentlich dann zum Beispiel ein Brainstorming durchführen, auch über Räume hinweg.
Ist die Meinung jetzt, dass wenn ich dann das im März, wenn es da ist, die erste Beta, dass ich dann da mein Betriebssystem wegputzen und nur noch die Oberfläche haben? Oder ist das im Moment so ein Aufsatz, den ich einfach mal parallel brauchen kann, so zum warm werden damit?
Ja, also rein technisch ist es so, dass es eine Applikation ist, die installiert man. Das heisst, es bleibt alles hinten dran, so wie es war. Sprich, das Betriebssystem und alles, was man schon hat, das muss man auch nicht fortrühren oder irgend so etwas und alles neu formatieren, sondern es ist wirklich eine Applikation. Und die Idee ist natürlich eher, dass man sagt, ich habe zum Beispiel an meinem Küchenkästchen einfach Dismo, dort wollte ich nicht Windows haben, sondern dort wollte ich irgendwie mein Kochbuch und einen Twitter-Feed und den Knopf zum Tür öffnen und vielleicht noch die Kamera vor der Tür, wenn es eine hat. Und irgendwie einen Knopf zum Radio hören oder irgend so etwas. Das heisst, dort brauche ich Windows gar nicht. Dort würde es mir auch nicht in den Sinn kommen, irgendwie ein Word-Dokument zu editieren oder so. Hingegen auf meinem Laptop, klar, ist es wichtig, dass ich das, was ich bis jetzt gemacht habe, mal noch so lange weitermachen kann, bis diesmal auch alle die Möglichkeiten zur Verfügung gestellt. Ich meine, man muss schon sehen, dass in jetzt 30 Jahren haben wir gerade keine letzte Macintosh. Da ist ganz ein Haufen Software entstanden. Und da können wir nicht einfach hingehen und sagen, hey, 3 Monate haben wir das alles auch, selbstverständlich.
Genau, also man kann nicht so tun, als ob gar nicht existiert hat.
Nein, absolut nicht.
Aber es ist schon so, dass man da, ich habe ja den Einstieg gesagt, mit der Zukunft ein bisschen Science Fiction, also mir geht es in letzter Zeit häufig so, dass ich das Gefühl habe, vieles von dem, was so Science Fiction Visionen gewesen sind, wird jetzt so langsam Realität oder man sieht so Anzeichen dafür. Also das geht so im Bereich künstliche Intelligenz, all die Roboter, die wir haben. Das Internet der Dinge ist vielleicht auch so etwas, wo wir vielleicht auch noch drauf kommen. Ja. Geht das dir jetzt auch so oder dir geht es offensichtlich so und du hast aber auch Lust, das selber voranzutreiben, die Entwicklung?
Ja, das ist genau der Punkt. Also, mir geht es schon seit 10 Jahren so, oder vielleicht sogar ein bisschen länger.
Bist du schneller gewesen?
Nein, es hat mich immer interessiert. Also auch, wir sind da in einem 210-jährigen Haus. Wir haben schon vor 12 Jahren dafür gesorgt, dass wir die Türen mit dem Handy aufmachen können. Oder dass wir das Licht schalten mit dem Mobiltelefon, schon bevor es Smartphone gab. Weil wir einfach gefunden haben, das ist praktisch, das sollte man doch haben. Und so gibt es noch verschiedene andere Projekte, die Future Lab gemacht hat. Und vielleicht einfach noch schnell zum Dismo-Projekt als eine Side Note. Das war ein Future Lab-Projekt, das wir 3 Jahre lang innerhalb von Future Lab gepflegt haben. Und dann habe ich irgendwie gefunden, das ist so wichtig. Das ist etwas, wo wirklich ein Potenzial hat im Sinn von, das kann die Zukunft verändern und die Art und Weise, wie wir mit unserer digitalen Welt umgehen, dass ich gefunden habe, das macht Sinn, dass wir das in eine eigene Firma überführen. Und so gesehen ist diesmal ein Spin-off, das erklärt dann auch den Zusammenhang zwischen diesen 2 Firmen. Es sind, wenn man so will, Schwesterfirmen, die aber unabhängig sind. Und diesmal kümmert sich jetzt wirklich ausschließlich um das Wahrwerden lassen. Und da schließt sich dann der Bogen von der Vision, die vor eben 3,5-4 Jahren geboren worden ist, zuerst einmal als ein Steuerungssystem für ein Smart Home. Das war der ursprüngliche Ausgangspunkt gewesen. Und so nach einem Jahr in einer Klausur ist mir dann irgendwann klar geworden, dass die Geschichte eigentlich viel, viel grösser und viel wichtiger und grundsätzlicher ist, als eben nur gerade ein bisschen Licht können steuern oder die Türen aufzumachen.
Genau, auf eurer Webseite ist ja die Vision of Glass drauf. Das ist so eine Zukunftsvision, die sagt, eben mit dem Smart Home, da haben wir im Stadtfilter auch schon drüber geredet, eben, wo wir halt überall die interaktiven Oberflächen haben, die sind halt, darum heisst es A Vision of Glass, weil die alle so aus Glas sind, also sei es beim Herd, wo man die Steuerung hat, sei es am Morgen, wenn man beim Zähneputzen vor dem Spiegel steht, und überall hat man die Bedienelemente, die einem Informationen anzeigen. Willst du in dieser Zukunft leben? Ist das, wo du darauf wartest? Dass man eben, das ist auch so etwas, wo wir darüber geredet haben, beim Tagi dann wiederum, so zwischen Weihnachten und Neujahr, dass der Computer eigentlich verschwindet, so wie wir ihn kennen in den nächsten Jahren. Es gibt nicht mehr die Kisten, die man da irgendwo anstellt, wo man muss halt auch Windows-Updates installieren und so, sondern die wird unsichtbar, aber dafür haben wir überall die Schnittstellen mit Informationen. Ist das so die Vision, auch verschwindender Computer und dafür intelligente Gegenstände?
Ja, absolut. Also das ist ganz klar die Idee. Ich habe es vorher ein bisschen versucht anzutönen. Man redet nicht mehr von Betriebssystemen, nicht mehr von Filen, nicht mehr von Synchronisieren. Sondern man redet von meinen digitalen Gegenständen. Das ist eigentlich das, was mich interessiert. Ich will ein Schachbrett und nicht eine App oder eine Applikation oder sonst irgendetwas, wo dann mich am Schluss vielleicht Schach spielen lässt. Sondern ich will ein Schachbrett an zaubern und das möchte ich gerne dort haben, wo ich gerade bin. Also mit anderen Worten, wenn wir ein Spiel anfangen miteinander und uns dann vielleicht in einem Restaurant treffen, wo jetzt angenommen mal auf dem Tisch auch so einen interaktiven Bildschirm wäre, dann werden wir vielleicht nach dem Kaffee noch 2 Züge machen, bevor wir dann jeder wieder weitergehen. Und dann ist es so, dass wir sagen, wir hätten bitte gerne unser Schachbrett auf dem Tisch. Und dann muss ich nicht einen Laptop umtragen oder irgend sonstes Gerät, sondern ich muss mich beim System einfach identifizieren und sagen, das bin wirklich ich. Und dann können wir unser Schachbrett über und können, wie gesagt, weiterspielen und am Schluss auch wieder virtuell einpacken und daheim auf deinem Pult und bei mir vielleicht auf dem Stubentisch wieder aufmachen und weitermachen.
Was braucht es denn technisch? Ich bin jetzt halt trotzdem der Techniker und wollte ein bisschen wissen, was hinten durch passiert. Ja. Was braucht es denn technisch, um das zu realisieren? Sind das vorhandene Technologien oder haben da müssen gewisse Sachen einfach neu erfinden?
Nein, also aus der Sicht des Benutzers ist es tatsächlich so, dass er fast alles, was er schon hat, kann brauchen. Das ist dann je nachdem ein bisschen spannender oder nicht. Also anders gesagt, wenn man jetzt halt kein Touchscreen hat auf seinem Laptop, dann muss man halt die Maus brauchen oder irgendein Pad, wo man dann drauf hat. Wenn man einen PC hat, der gross und laut ist und einen Bildschirm und eine Maus, dann kann man das brauchen. Aber wenn man halt einen moderneren Laptop hat, der vielleicht schon ein Touchscreen hat, weil er auf Windows 8 eingestellt ist, und man weiss, wie man mit Multitouch irgend Sachen gross und klein macht und umschiebt, dann kann man die ganze Möglichkeit von dieser Hardware auch entsprechend ausspielen. Und es ist naheliegend, dass Bildschirme je länger, je mehr werden als Touchscreen realisiert werden. Das hat auch mit Technologie zu tun, die sich sehr stark gewandelt hat und weiterentwickelt hat. In den letzten paar Jahren, vor 10 Jahren, hat man einen fernsehgrossen Touchscreen sich unmöglich können leisten. Heute kostet die weniger als 10'000 Franken in richtig grossen Grössen und in einer unglaublich guten Qualität. Also das heisst, Touchscreen und bedienbare Oberflächen wie der Tisch, das ist ja nicht ein Bildschirm, das ist ja eine Projektion, die werden immer stärker verfügbar sein, zu quasi keinem Zusatzpreis mehr, weil es einfach mit inbegriffen ist, weil es gar nicht mehr Zusatzkosten gibt, relevant bei der Produktion, um etwas touchfähig zu machen. Und wir glauben wirklich, dass es eher daran mangelt im Moment, dass es gute Oberflächen gibt, die von diesen Geräten und diesen Möglichkeiten Gebrauch machen. Aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, also technologisch braucht es einen PC im weitesten Sinn, eben ein Mac, Linux oder irgendetwas so, mit einem Betriebssystem drauf. Es braucht irgendetwas, um etwas anzuzeigen. Das kann eine Projektion sein, ein Bildschirm oder sonst irgendeine Möglichkeit, etwas anzuzeigen. Und es braucht irgendein Eingabegerät, wie einen Mausenstift oder eben irgendein Touchscreen oder ein Touch-Overlay zum Bildschirm, wo einem erlaubt, dann die Sachen umzubewegen, so wie man es gerne hat.
Und das, die Dismos heissen die, ja. Das sind technisch gesehen dann trotzdem so einzelne Apps, auch wenn ihr nicht wollt, dass man das so nennt, aber...
Der Vergleich mit einer App ist wahrscheinlich am naheliegendsten. Tatsache ist, dass es diesmal wesentlich mehr kann und darum wollen wir auch nicht, dass es verwechselt wird. Genauso wenig wie eine App gleich ist wie eine Applikation. Also eine App hat spezifische Möglichkeiten, die eine Applikation im klassischen Sinn vielleicht nicht unbedingt hat. Und genau gleich ist es so, dass man bei den Dismos eben zum Beispiel mehr als eins kann offen haben gleichzeitig. Also wenn ich auf meinem Mobiltelefon irgendwie einen Rechner brauche und schnell einen Börsenkurs umrechnen will, muss ich hin und her zwischen den zwei Applikationen. Es gibt ja eigentlich Kämpfe, also auf einem Mobiltelefon kann man auch sagen, okay, kleiner Bildschirm, aber auf einem Tablet gibt es ja wirklich keinen Grund, dass ich nicht kann irgendeinen Zeitungsausschnitt haben mit dem Börsenkurs und dann einfach den Taschenrechner anlegen. Und ja, bei Android geht das für ganz wenige Sachen mit den sogenannten Widgets. Wir glauben, dass das generell der Fall sein sollte, weil unser Pult ist ja auch nicht so, dass wir immer das ganze Pult unterdrücken, damit wir irgendwie einen anderen Brief anschauen oder irgendetwas.
Schauen wir mal drauf, was es dann so gibt. Also wir haben ein paar Sachen schon gesagt. Da ist das Schachbrett gerade vor unserer Nase. Dann der Browser da. Du hast ihn jetzt bei mir in die Nähe gerückt. Du hast so einen Stift, wo du das bedienst. Also ich kann jetzt nicht einfach mit meinem blutigen Finger etwas machen, sondern du brauchst da einen speziellen Stift. Ja, bei dieser Konfiguration.
Genau, in dieser Konfiguration von der Hardware. Und ich will jetzt nochmal klar sagen, wir machen da keine Hardware. Wir nutzen sie einfach, wir nehmen das, was funktioniert. Wir haben den Tisch für etwa 2'500 Franken realisiert, was nicht wirklich teuer ist für einen 12 Meter grossen interaktiven Tisch. Und zwar hat es da eine Kamera und die Kamera schaut, wo das der Stift mit einem Infrarot-LED vorne dran gerade ist. Das ist im Grunde genommen wie eine Maus. Parallel dazu ist aber das gleiche Bild auf einem Touchscreen auch vorhanden. Das heisst, jetzt muss ich schauen, dass ich nicht ziemlich vom Mikrofon weggegangen bin. Wenn ich da auf dem Touchscreen irgendetwas mache, dann wird das da reflektiert.
Rutscht das nach, genau.
Also das heisst, wir können es entweder mit Finger, einem oder mehreren Finger bedienen, oder wir können es mit dem Stift bedienen, oder sogar, es hat da sogar eine alte Maus, mit der Maus genauso.
Da gibt es auch so Hardware-Ideen mit Kamerasteuerung, wie heisst das, ist das das Leap Motion, das bin ich gerade nicht mehr sicher, wo die Idee ist, dass man eben auch so sehr Science-Fiction-mäßig so Fenster umschiebt. Genau. Eben wie im Minority Report dann.
Genau. Wir haben sehr grosse Hoffnungen gesetzt ins Leib. Und nicht nur mir. Ich glaube, es hat ganz, ganz viele Leute rund um die Welt, die das bestellt haben und Freude gehabt haben.
Dann ein bisschen enttäuscht gewesen.
Ist auch ein cooles Device irgendwo. Aber man hat dann einfach gemerkt, ja, mit Gesten, also mit von links nach rechts in der Luft rumwischen, das ist halt einfach, das ist gut, um einen Fisch warm von links nach rechts und umgekehrt zu scheuchen. Das ist ja dann auch das, was dann die Demos typischerweise machen. Aber zum sagen, ich meine genau diesen Gegenstand und ich möchte jetzt diesen Zähler dort um eins höher haben oder diesen Knopf gedrückt haben, für das ist es leider im Moment einfach noch zu wenig präzise. Mag sein, dass man das mit Software und Verbesserung in der Software noch ein bisschen kann, verbessern und damit, das ist unsere Hoffnung, wir hätten schaurig gerne ein 70-Dollar-Device, wo aus jedem grossen Fernseher einfach schnell ein Touchscreen macht, also nicht nur mir, das hätte die ganze Welt, glaube ich, gerne. Aber es scheint ein bisschen ein längerer Weg dort hin zu sein. Und wie ich vorher gesagt habe, die Hardware ist nicht unsere Domäne. Es gibt aber Anwendungen, wo man auch diesmal darüber redet. Es geht unter anderem um den Operationssaal von der Zukunft. Wenn man sich dort vorstellt, man hat eine Glaswand, wo man ein Röntgenbild oder auch zwei Röntgenbilder vielleicht sogar geshared, also gemeinsam mit einem anderen Chirurg an einem anderen Ort kann diskutieren. Nebenzu hat man ein paar Anzeigen von den wichtigsten Geräten, die vielleicht Anästhesie machen oder irgendwie den Puls zeigen. Und unten dran ist irgendwie eine Akte vom Patienten, wo die Amnesie, also die Vorgeschichte oder so drauf ist. Dann kann man sich das sehr gut vorstellen. Und in einem Spital ist es auch ziemlich klar, dass ein Chirurg nicht einfach der Wand kann, ein bisschen mit dem Finger rum fuchteln, das ist dann eine hygienische Frage. Das heisst, dort muss man dann solche Gesteninterface brauchen. Ist dann dafür ein bisschen eingeschränkt, vielleicht, weil man muss sagen, ja, okay, 4 oder 5 Fenster kann man auch unterscheiden, wenn man einfach sagt, in die Richtung zeigt, das meine ich. Oder? Das ist, man kann sich das auch mit Menschen vorstellen, wenn ich die versuche, über 5 Meter zuzurufen, kannst du dort mal so, ja, der oder der oder der, weil es ist einfach zu wenig präzise, wenn ich in eine Richtung zeige. Aber wenn man es beschränkt auf weniger Elemente, kann man es sich trotzdem gut vorstellen. Und in solchen Fällen sind wir eigentlich auch der Meinung, dass man mit diesem und diesen Sachen bedienen können.
Sonst ist es trotzdem so quasi die klassische Funktionsweise, dass wenn ich da das Schachbrett habe, dann funktioniert das für sich als Schachbrett. Oder gibt es da auch neue Ideen, wie dann einzelne Gizmos zusammen schaffen. Also, weil das ist etwas, du hast gesagt, was dich an den Apps stört, dass man immer hin muss, hin und her wechseln. Ja. Mich stört das auch, aber mich stört fast noch mehr daran, dass wenn du in der einen App irgendeine Info drin hast, dann würde die andere App nicht im Traum daran denken, da irgendetwas mit dem zu machen. Ja. Und das wäre für mich ein wichtiges Konzept.
Das ist ein ganz wichtiges Konzept. Das ist eines, was wir von Anfang an drin hatten. Wir nennen das Docking, also das Zusammenfügen von verschiedenen Dismo zu einem grösseren Ganzen. Es gibt ein paar Beispiele. Also ich habe hier, mache das schnell ein bisschen grösser. Das ist ein Dismo, das das Wetter anzeigt.
In Fahrenheit.
Genau. Also nehmen wir an, ein Amerikaner hat das entwickelt, der hat nicht so viel Ahnung, dass es auch noch auf der Welt jetzt ist es doch noch besser.
Ja, genau.
So. Dass es auf der Welt ein anderes Massensystem gibt als Fahrenheit. Der hat das einfach so entwickelt. Sonst ist das ein wunderbares Dismo, das zeigt das gut an. Und jetzt hat ein anderer gesagt, es gibt immer wieder, dass ein Dismo die falsche Masseinheit ausgibt. Also ein Börsendismo vielleicht irgendwie in Dollar den Preis ausgibt, was gar nicht anders geht, weil halt Börse in Amerika natürlich in Dollar rechnet, und hat ein Konverter-Dismo gemacht.
Jetzt ziehst du das einfach.
Ich könnte jetzt ein neues schnell konstruieren, oder ich habe jetzt das, was wir da schon gemacht haben, übergezogen. Und jetzt kann ich da auf der Rückseite sagen, ich möchte gerne.
Also man dreht das um und hinten dran hat man dann die Einstellung auf der Hinterseite.
So quasi. Ich möchte die Fahrenheit auf Celsius umrechnen, dann sage ich, das ist gut so, drehe es wieder nach vorne und dann kann ich das hier da andocken, das heisst einfach zusammenfügen im Grunde genommen.
Genau, jetzt hat er aus den 45 Grad Fahrenheit 7 Grad Celsius gemacht.
Genau, und wenn das jetzt wechselt, also weil es draußen halt kühler oder wärmer wird, dann wird das entsprechend bei dem automatisch nachgeführt.
Und da muss jetzt der eine Entwickler muss nicht sich vorbereiten für das Konvertitismo, sondern die müssen sich noch nie begegnet sein, aber die haben da irgendeine so einen gemeinsamen
Nenner. Standard, genau. Und auch das gibt es eigentlich schon länger, die Leute, die sich mit IT ein auskennen, mit Unix sich auskennen, da gibt es Konzepte von sogenanntem Standard In und Standard Out. Das ist eine ganz wichtige Geschichte, die man bei Unix seit Jahrzehnten braucht. Das ist alles auf den Kommandozielen, also für normale Menschen eigentlich nicht zu brauchen. Aber das Konzept ist nichts anderes als, ich produziere etwas und das gebe ich am Nächsten weiter, der macht etwas damit und dann gibt es am Nächsten weiter. Also so vielleicht, wie wenn man sich irgendeinen Prozess vorstellt in einer Versicherung, wo etwas reinkommt, dann macht jemand etwas, gibt es am Nächsten und der macht etwas weiteres. Und hinten kommt dann das Resultat raus, das ich eigentlich wählen kann. Und genauso kann man sich das jetzt da bei Dismos vorstellen, einfach, dass es grafisch ist. Und das ist ganz wichtig, weil wir der Meinung sind, dass einerseits ein Dismo eine relativ überschaubare Funktionalität anbieten. Das macht es auch einfacher zum Verstehen, was es geht. Aber halt trotzdem in der Kombination von ein, zwei, drei Dismos plötzlich ganz neue Möglichkeiten entstehen. Ich kann ein Beispiel machen. Wir haben dort einen so eine Philips Hue. Das sind die farbigen Lampen, die man kann über Funk ansteuern und so weiter. Und wir haben ein Dismo gemacht, wo so eine Lampe kann ansteuern kann. Und es gibt einen einfachen Fall. Es gibt ein Dismo, wo man kann andocken kann, wo man dann kann die Lampe einschalten oder ausschalten kann.
Die wird noch nicht. Ja, doch, jetzt ist sie ausgegangen, die blau.
Und jetzt können wir sie auch wieder einschalten. Wir können auch die Farbe verstehen, wenn wir da ein bisschen länger drauf bleiben. Und das ist jetzt ein docktes Dismo. Also das ist eins, wo... es ist wirklich gerade ein bisschen langsam aus irgendeinem Grund. Eins, wo Informationen an das Steuerdismo eigentlich übergibt. Das ist ein Internet der Dinge-Dismo. Und jetzt kann man sich aber vorstellen, dass ich ein Dismo habe, das zum Beispiel Börsenkurs entgegennimmt. Oder eben auch Temperatur, wie wir sie vorher hatten, oder? Zwischen 0 und 40 Grad oder für mich aus minus 10, 40 Grad und dann im Grunde genommen die Farbe von dieser Lampe kann steuern, indem ich genau das Gleiche mache wie vorher mit dem Konverter, dass ich sage, ich docke das als Kontrolldismo von dieser Lampe an und dann zeigt mir plötzlich meine Lampe blau, heiß, kalt am Morgen, wenn ich aufstehe und je röter das es wird, desto wärmer ist es draußen. Oder eben die Börsenkurs von meinem Portfolio gehen auf oder ab, es ist grün oder rot und dergleichen mehr. Und das kann man alles mit dem gleichen Steuerdismo für die Lampe machen, aber mit verschiedenen, die dann Daten liefern.
Also das ist ein bisschen wie if this then that, aber mit der Realität noch oder mit der realen Welt noch eingebaut.
Ja, also if this then that, würde ich jetzt nicht sagen, dass dort kein reales Beispiel drin hat.
Gibt es auch, ja,
das stimmt. Das ist natürlich ein Peak-Tool zu einem guten Teil. Wir machen auch das, indem es ein Dismo gibt, das eine visuelle Programmiersprache hat. Die haben nicht wir erfunden, die gibt es auch schon länger. Die haben wir in ein Dismo gepackt und die erlaubt dann sogar zwischen zwei Dismo das zwischen denen zu tun. Und dann kann man irgendwie mit so ein bisschen Zusammenträgen sagen, okay, wenn der Wert grösser ist als 20, dann mache ich das, oder wenn er kleiner ist als das. Oder ich kann einen Roboter steuern und den durch ein Labyrinth durchfahren lassen, in einer Schulstunde zum Beispiel, wenn es um Programmieren geht oder um Algorithmen geht. Also da gibt es dann verschiedenste Möglichkeiten auch wieder, wo man tatsächlich dann noch sehr viel mehr wie if this then that wirklich Regelwerk eigentlich kann aufstellen und kleine Skripte oder Programme schreiben, die dann noch ein bisschen mehr können als quasi nur einen Wert übernehmen, repräsentieren und aufgrund von dem etwas machen.
Dann ist etwas Zentrales, dass es eigentlich Schnittstellen gibt für ganz viele Sachen. Ich kann mir vorstellen, eben wenn man irgendeine Anwendung denkt, dann braucht es da nicht nur Wetter, sondern es braucht wahrscheinlich, ich weiß auch nicht, unsere Welt ist ja dann doch komplex. Es gibt hunderte von Masseinheiten, es gibt Datentypen ganz unterschiedlichster Art und Weise. Da könnt ihr aber auch nicht alle aufs Mal dann so quasi die ganze Welt digital nachbilden. Wie habt ihr jetzt die identifiziert, die mal wichtig sind, wo man damit müsste losstarten oder wo das...
Ja. Also zum einen kann man natürlich schauen, was andere, die sich lange damit befasst haben, herausgefunden haben. Und ein Beispiel sind Zwischenablagen bei Windows oder auch bei Mac. Die haben dort als Erste daran herumgetüftelt und haben gesagt, es gibt Texte, es gibt Zahlen, und noch zwei, drei andere Datentypen, die wichtig sind.
Das also so tabellarische Sachen zum Beispiel vielleicht auch.
Das wäre ein Text mit Umbrüchen, ja, typischerweise. Aber einfach, es gibt so ein paar grundlegende Datentypen, die man beim Clipboard, wie es auf Englisch heisst, damals eingeführt hat. Und das ist mal so eine erste Basis, wo man kann sagen, das ist die minimale Set. Jetzt, etwas anderes ist, im Web hat man ja dann auch sich müssen anfangen überlegen, wie man sagt, was für ein Datentyp oder was für ein Inhalt bestimmte Seiten oder das Resultat, das man bekommt, hat. Und hat die sogenannten MIME-Types eingeführt. Das ist etwas, was sehr gut etabliert ist. Das funktioniert, das merken wir meistens gar nicht, wenn man mit einem Browser irgendwo etwas herunterladen. Aber im Hintergrund gibt es eine Typenvereinbarung, die sich relativ gut etabliert hat.
Auch beim E-Mail, dass man dann hoffentlich das Attachment im richtigen Programm aufmachen kann.
Genau, die Sachen. Und das heisst nichts anderes, als dass wir uns auf solche Standards beruhen, natürlich. Das ist relevant, das ist wichtig und das ist auch gescheit. Eben, ich kann es nur wiederholen, da hat es genug Leute gegeben, die sich in der Vergangenheit über solche Sachen sehr gut überlegt haben. Und da gibt es nichts Gescheites, als dass man sagt, wir nehmen das, was erstens schon alle kennen, das ist eins, was wichtig ist, und andererseits etwas, was sich bewährt hat über 10, 15 Jahre, die Erfahrung, die kann man nicht künstlich erzeugen, die muss man einfach nehmen, wenn sie gibt. Und das ist genau das Geheimnis dann von dieser Spezifikation. Man sagt dann, im Übrigen gelten die MIME-Types.
Mm. Aber so zum Internet der Dinge, da gibt es noch nicht so Schnittstellen oder einen Standard, wenn man jetzt in seinem Haus würde mit all diesen verschiedenen Gerätschaften, die da vielleicht schon sich verstehen auf Steuerung. Mm-hmm. Da gibt es nicht irgendwie einen Standard, wo man schon könnte darauf aufbauen könnte, dass man könnte jetzt seinen Thermostat anbinden und seine Waschmaschine und seinen Kühlschrank und seinen Herd, wo das die alle die gleiche Sprache würden reden.
Es gibt diesen Standard in dieser Art nicht, aber Dismo bietet eigentlich genau die Möglichkeit. Wenn man sich vorstellt, dass man sagt, ich mache ein Dismo, das mit meiner Waschmaschine kommuniziert und ich mache eins, das mit meiner Lampe jetzt, wie das, was ich vorher gezeigt habe, kommuniziert, und eins, das mit meinem Thermostat kommuniziert. Und ich überlege mir dann, welches ist der wichtigste Wert oder die wichtigste Information, die so ein Gerät kann liefern kann, zum Beispiel. Also bei einer Lampe ist es die Helligkeit, also im einfachsten Fall ist es I und Aus. Das gilt fast bei jedem Gerät. Also kann man schon mal sagen, wir machen mal die Werte 0 und 1. Ist ein und aus oder fertig oder am Laufen oder irgend so jetzt bei einer Waschmaschine. Und was geht sie dann typischerweise? Also ist sie schon fertig oder irgendwie, wenn der Wert von 1 auf 0 geht, dann weiss ich, jetzt hat sie fertig.
Genau, das hätte ich gern, dass wenn meine Waschmaschine fertig ist, geht bei der Philips Hue das grüne Licht.
Das kannst du mit dem Interface, so wie wir es heute definiert haben, schon machen, weil eben Definition 0 oder 1, die ist relativ offensichtlich und das kann man fast mit jedem Gerät sich überlegen, was also die Tür ist verschlossen oder sie ist offen zum Beispiel und so weiter. Und dann kann man das noch ein bisschen weiterziehen und dann kann man sagen, man macht den Wert zwischen 0 und 100%. Auch das lässt sich relativ gut zuordnen. Die Tür kann man vielleicht nicht sagen, es ist 20% offen, also hat man 0 und 1 oder 0 und 100% oder eben 0 und 256, wie es dann Techniker machen. Aber wenn man schon allein einfach die wichtigste Information auf das abbildet, dann hat man schon sehr, sehr viele Möglichkeiten, um Sachen miteinander zu verbinden. Und wir gehen dann schon noch ein Stückchen weiter. Es gibt dann auch die Möglichkeit, dass man eine Art wie zusätzliche Werte anbietet. Und dann ist es vielleicht so, dass nicht jedes Dismo mit dem etwas anfangen kann. Also das EU kann dann vielleicht wirklich nur den simple Wert 0 bis 100% anzeigen. Aber eins, was etwas spezifisch gemacht ist, zum mit einem etwas komplizierteren Gerät wie einem Fernseher umgehen, das kann dann lesen, welches Programm das gerade läuft, also wie der Sender und die Lautstärke und irgendwie vielleicht der Timer noch und so. Das kann man zum Ausdruck bringen. Und auch dort muss man sagen, gerade im Internet der Dinge haben sich grundlegende Protokolle und Standards etabliert, wie dass man zum Ausdruck bringt, dass das jetzt eine Temperatur ist oder dass das eben das Programm ist oder der Sender ist, der gerade läuft auf einem Fernseher. Und dann, wenn es ein anderes Dismo sagt, ich stelle mich auf das ein, weil ich bin eins, wo eine Programmzeitschrift ist und das soll man verbinden mit dem Fernsehsender beziehungsweise mit dem virtuellen Fernseher, dann könnt ihr sich auf solche zusätzliche Sachen einigen, die vielleicht eben nicht generell dann mit einem Gerät
verhandeln. Aber die Hersteller selber, die sind ja nicht so begeistert, also gerade jetzt im Bereich Fernsehen, Heimelektronik, Unterhaltungselektronik, die tun ja alle eigentlich recht gerne so ihr eigenes Hüppli kochen. Und da ist immer die Hoffnung mit proprietären Standards, oder eben, das sind ja dann keine Standards, also einfach mit proprietären Schnittstellen halt schauen, dass man da möglichst keine andere zum Zug kommen lässt, dass man die Leute so eingespliesst in seinem eigenen Biotop da und die Wild Gardens baut und eben nicht andere zum Zug kommen lässt. Könnt ihr dann da das quasi gegen den Willen von denen, die immer noch finden, nein, wir wollen unser eigenes Ding schaffen und nicht, es könnte eine Konkurrenz sonst da auch sich andocken, dass ihr an dem Denken vorbeikommt, oder könnt ihr das irgendwie unterwandern?
Begrenzt. Sagen wir es mal so, wenn ein Hersteller eine sogenannte TCP-IP-Schnittstelle oder eine Internet-Schnittstelle oder eine Netzwerk-Schnittstelle, sagen wir es mal so, zur Verfügung stellt, dann haben wir tatsächlich die Möglichkeit, das zu unterwandern, im Sinne von, dann liefern wir dem Gerät halt das, was es braucht. Also die Philips Hue, die hat ein ganz spezifisches Protokoll, das ist offengelegt, dass man weiss, wie das funktioniert. Das hat Philips Preis gegeben, notabene unter Druck von der Öffentlichkeit, also von den Konsumenten und von den Geeks. Aber es ist heute offengelegt und dann kann man mit dem etwas anfangen und das so abnormieren, dass es eben tatsächlich dann mit anderen Dismos wie einem Farbdismo oder so zusammen funktioniert. Das heisst mit anderen Worten, wenn jemand sich am Internet verweigert oder an einem Heimnetzwerk, ein Standardheimnetzwerk als Hersteller sich dem verweigert, dann können auch wir nur beschränkt etwas machen. Aber sobald es ein Gateway gibt oder auch mit eingebaut die Möglichkeit, über WLAN oder über einen Ethernet-Stecker mit dem Gerät zu kommunizieren, bei dem Sachen abzurufen oder auch Befehl zu geben. Sobald das der Fall ist, sind wir eigentlich im Spiel, beziehungsweise vor allem auch unsere Entwickler, die letztendlich dann sagen, ich habe so einen Fernseher daheim und ich möchte den gerne in mein Gesamtsystem einbinden, dann hat der die Möglichkeit, eigentlich dort so einen ein Dismo zu schaffen, das ein Gateway eine Art darstellt, die gesamte Welt von allen diesen Schaltern und Slider und was es dann da noch mehr gibt. Oder eben irgendwelche Börsen und Wetterdismos, die dann plötzlich können anfangen auf diese Art und Weise sehr einfach mit einem Fernseher oder einem Radio oder sonst irgendeiner Anzeige oder so anfangen zu kommunizieren. Und das ist ja das, was man am Schluss dann als Internet der Dinge bezeichnet. Also jeder Hersteller, der sich längerfristig am Internet der Dinge verweigern, glaube ich, wird über kurz oder lang an eine Wand herankommen. Also selbst wenn es ein grosser Name ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass das langfristig funktioniert. Weil wenn alle anderen können miteinander zusammenspielen und ich kann sagen, ich wollte jetzt einen Film schauen und dann ist das alles wunderbar eingestellt und so, nur einfach, keine Ahnung, die spezielle Lampe, die geht dann nicht, dann wird man als Konsument dann wahrscheinlich schon mal überlegen, ob ich die nicht untersetzen. Weil wenn alle anderen zusammenspielen, aber einfach einer nicht mehr neben dran steht, dann ist er ein Spielverderber und dann will er dann vielleicht irgendwann mal nicht mehr.
Also du glaubst eher daran, wir könnten jetzt auch angehen und versuchen mit all diesen Herstellern Kooperationen zu machen und sagen, wir einigen uns da auf eine Zusammenarbeit und ihr lizenziert und wir lizenzieren und so. Das wäre einfach wahnsinnig viel Arbeit, stelle ich mir vor. Und man müsste da wahrscheinlich viel Überzeugungsarbeit leisten. Habt ihr das probiert oder denkst du eher, der Erfolg ist einfach, dass man, oder der Weg zum Erfolg ist, dass man zeigt, wie es müsste funktionieren, wie euer System, was das alles Tür und Tor öffnet für Anwendungsfälle. Und dann könnt ihr gar nicht anders, wieder sich dann da dem anschliessen.
Mich dunkt es, und zwar weniger wegen uns, als wirklich wegen dem Internet der Dinge, weil die Menschen jetzt anfangen zu verstehen, aha, das kann ich ja alles irgendwie, muss ich nicht mehr 3 Fernsteuerungen haben und so, sondern ich kann das jetzt auf einer Oberfläche zusammenbringen und ja, diesmal ist so eine Oberfläche und wird es quasi wie schreiend klar machen, dass jemand nicht mitspielt. Ich kann nur das Beispiel von vorher wiederholen. Das heisst, ich glaube, wenn jemand sich wirklich dem verweigert, das ist der eine Grund, dass ein Hersteller sagt, ich will einfach nicht, dass die Leute mit üblichen Browser oder mit dem iPhone an meine Sachen ankommen, ich mache das alles zu. Wenn er das wirklich nicht will, dann ist das die eine Geschichte. Und dort nützt es auch nichts, wenn wir kommen. Weil den werden wir nicht können überzeugen. Aber wenn jemand gut eine technische Situation hat, wo er sagt, wir machen jetzt das schon seit 20 Jahren so, und das umzustellen auf TCP-IP, also auf Internetprotokoll, ist wahnsinnig aufwendig und schwierig. dann ist es so, dass wir tatsächlich helfen können. Also das ist nicht das Problem, dass man dann könnte sagen, man hat ein proprietäres Protokoll auf der einen Seite, sorgt dafür, dass es dort einen Übergang gibt und kann es damit einbinden. Aber einfach die Bereitschaft, die muss vorhanden sein. Und ja, wir reden mit Herstellern von aller Couleur und auch von Serviceanbietern, wo eigentlich solche eben Benutzerschnittstellen könnten nutzen und wo für die tatsächlich ein Gewinn wäre, wenn sie auch plötzlich die Sachen anfangen zusammenfügen, weil es gibt im Smart Home Bereich hat es immer wieder Initiativen gegeben, ein paar ganz grosse, wahnsinnig aufwendige, wo man dann gesagt hat, ja, man kann einfach entweder, jetzt kann ich gerade mit der Waschmaschine reden oder dann kann ich die Applikation wechseln und dann kann ich irgendetwas anderes machen. Und genau das haben wir jetzt ja schon irgendwie seit 10 Jahren, also seit den Smartphones sind wir uns das jetzt langsam gewöhnt. Und wir hassen es eigentlich alle, oder? Weil es ist genau nicht das, was wir wollen. Wir möchten gerne einen Überblick haben und sehen, was steht wo und ist im oberen Stock das Licht in allen Räumen abgelöscht und so. Und dann möchte ich auch nicht einen Programmierer haben und auch nicht 3 Stunden lang konfigurieren, sondern ich möchte einen Grundriss von meiner Wohnung nehmen, meine Lampen Dismo draufziehen, die aktiv mit diesen Lampen verbunden sind. Und dann habe ich meine Anzeige, was wo noch brennt oder läuft und kann das mit einem Schalter alles ausschalten. Also von dort her, die Wünsche, was wir eigentlich gerne hätten, ich glaube, die sind schon länger rum in den Köpfen. Zum Teil sind es technische Hürden, zum Teil, wie du gesagt hast, gibt es wahrscheinlich auch strategische Überlegungen, die Hersteller sagen, da machen wir nicht mit oder das können wir irgendwie anders lösen. Aber ich glaube, die Tendenz läuft ganz klar in ein gemeinsames Nutzen. Und Internet of Things heisst nicht umsonst Internet der Dinge, sondern Internet heisst eben, wir spielen zusammen. Das ist ja letztendlich das, was das Internet ausmacht, dass wir können da einen Computer nehmen, mit irgendetwas wo auch immer, in Ägypten oder so, uns mit einem Computer verbinden und dort Informationen austauschen. Und genau gleich, wenn es seinen Namen dann verdienen soll, das Internet der Dinge, muss es auch in diesem Bereich gehen. Und glaube ich, geht es auch. Also wenn wir schauen, was passiert ist. Das.
Hast du das Gefühl, die Hersteller haben das begriffen? Kann man das so sagen? Oder sind die immer noch so ihrem eher alten Gärtli-Denken verhaftet, oder ist das, kann man das auch nicht über einen Kamm scheren?
Also man kann es deutlich nicht über einen Kamm scheren. Es gibt wirklich Hersteller, die das schon lange begriffen haben und die seit 5 oder mehr Jahren in diese Richtung entwickelt. Und dann gibt es aber immer wieder auch eben neue Serviceanbieter und andere, die es einfach nicht verstanden haben. Und keine Ahnung, warum nicht. Also das müssen wir eigentlich die Leute fragen. Ich glaube, es ist eine Frage von der Zeit, bis es dann allen klar wird. Wir versuchen auch immer wieder natürlich mit Erklären und Überzeugungsarbeit zu zeigen, warum ein orchestriertes Smart Home, wo die Geräte miteinander zusammenspielen, halt einfach mehr wert ist, als wenn jedes für sich allein irgendwo etwas spielt in einer Ecke. Das ist mühsam für den Konsumenten. Das will er wahrscheinlich einfach nicht.
Jetzt hast du gesagt, ihr seid seit 3 Jahren dran. Jetzt, im Moment ist die Kickstarter-Kampagne am Laufen, wo man kann investieren, wenn man daran glaubt. Wie weit ist das Produkt? Also ich sehe, es funktioniert eigentlich, es hakelt manchmal noch so ein bisschen. Das ist natürlich immer bei Demos, das gehört dazu. Aber wie weit sind ihr und wen sprecht ihr im Moment vor allem an? Also wahrscheinlich noch nicht die Leute, die es jetzt dann am Schluss wirklich müssten brauchen, also so weit
Wir sind gerade so am Übergang, ja. Eigentlich. Also wenn wir Ende März sagen, bringen wir ein Beta raus, dann weisst du wahrscheinlich aus Erfahrung, dass das heisst, ja, wir müssen schon relativ weit sein. Und ja, eben, es kann mal sein, dass es hakelt auf irgendeiner bestimmten Konfiguration, nicht ganz so flüssig läuft. Also jetzt geht es ums Optimieren und ums Finden von den schlimmsten Fehlern, die es noch hat. Und dann werden wir eine 3-monatige Phase haben, wo wir mit Entwicklern und Early Adopter, die sich das gewöhnt sind, die sagen, ich will unbedingt dabei sein, ich will zu den Ersten gehören. Und dort hat man auf Kickstarter wirklich, das ist die Chance, die man hat. Es gibt sonst keine Möglichkeit, vorab quasi vor allen anderen seine Hände auf das können zu legen. Und darum ist Kickstarter im Moment die Chance eigentlich für die Leute, die sagen, ich finde das spannend, ich will da dabei sein und ich will mitmachen und ich will es auch können, vielleicht sogar noch ein bisschen in eine Richtung bewegen. ist das jetzt der richtige Moment, eigentlich einzusteigen. Man hat dann noch nicht ein perfektes, geschliffenes Produkt, das von vorne bis hinten einfach eben beliebig durchgetestet ist. Das versuchen wir im Juni, Juli zu bringen. Und dort glauben wir, dass wir eben mit der Hilfe von den Leuten, die da früh einsteigen und den Entwicklern, einerseits zusätzliche Dismos natürlich werden zur Verfügung können stellen, weil andere Entwickler auch gute oder sehr gute Ideen haben, bessere vielleicht als wir. Und gleichzeitig eben einen Haufen Leute, die das ausprobieren und in allen möglichen komischen Konfigurationen probieren, uns letztlich auch können sagen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und was man gleichzeitig auf Kickstarter auch kann jetzt, ist eigentlich wie ein Vorverkauf, kann man sich vorstellen. Also wenn ich sage, ich glaube denen, dass die das herbringen, dann kann man, wenn man heute eine Lizenz kauft, irgendwie vielleicht 30% oder so in dieser Grössenordnung sparen zu dem Preis, den man dann wird müssen zahlen, wenn wir irgendwie im Juli oder im August rauskommen mit der Software. Gleichzeitig hilft man natürlich an einem Schweizer Softwareprojekt. Und man muss schon sehen, das ist, wir sind in einem globalen Wettbewerb, ganz klar. Es ist noch verrückt, es sind auf Kickstarter bis jetzt 130'000 Projekte eingereicht worden. Und davon sind uns eingeschlossen 33 aus der Schweiz gewesen. Das ist 0,2 Promille von allen Projekten auf Kickstarter kommen aus der Schweiz. Also schon von dort her müsste man eigentlich sagen, wenn wir ein bisschen der Informatikszene in der Schweiz helfen, müsste man eigentlich ein bisschen Anschubhilfe leisten und sich gleichzeitig eben eine günstige Lizenz sichern. Das wäre wahrscheinlich so dann für beide eine Win-Win-Situation. Kommt noch dazu, dass wir auch, da sind wir wirklich stolz drauf, dass wir so zwischen Nummer 1 und 2 so hin und her schwanken von etwa 700 Projekten auf Kickstarter, wo es um Software geht. Also wir sind wirklich weltweit, werden wir wahrgenommen und haben die Chance aus der Schweiz, aus Winterthur jetzt, von Stadtfilter reden sogar, faktisch etwas zu bewegen und etwas zu beeinflussen und eine Bewegung loszutreten, die dafür wirklich mal gross wird.
Mhm. Wir haben über Offenheit geredet. Wie offen ist denn diesmal?
Es ist so, dass wir stellen eigentlich eine leere, weisse Fläche zur Verfügung. Die kann wahnsinnig viel. Also die kann eben Sachen umschieben und docken und gross und klein machen und speichern und dafür sorgen, dass es auf anderen Geräten funktioniert und so weiter. Aber gleichzeitig, weil wir eigentlich eine leere Oberfläche zur Verfügung stellen, stellen wir auch eine Programmierschnittstelle zur Verfügung, ein sogenanntes API, Application Programming Interface, wo genau definiert, was man alles kann erwarten als Entwickler von dieser Oberfläche und was man alles kann machen damit. Und was vielleicht noch wichtig zu wissen ist, ist, wenn jemand in der Lage ist, Webseiten zu programmieren, dann ist er auch in der Lage, Dismos zu programmieren. Das haben wir von Anfang an so konzipiert, weil wir gesagt haben, wir wollen, dass möglichst viele Leute coole Sachen machen können. Sei das für sich selber oder auch etwas, was andere wollen, dann verkaufen oder auch verschenken. Und von dort her, was die Schnittstelle betrifft, sind wir absolut offen. Also das heisst, es ist alles dargelegt. Jeder kann ein Dismos schreiben, wo, wie gesagt, mit ein bisschen Webprogrammierung kann umgehen. Das geht sogar noch weiter, dass man bestehende Websites sehr leicht kann in ein Dismo umkippen. Also das heisst, wir haben ein Dismo, das einem erlaubt, einen Ausschnitt aus einer Website zu definieren, grafisch. Also angenommen, wir haben irgendeinen Comicstrip oder so, der auf einer bestimmten Seite jeden Tag publiziert wird, dann kann ich dort hingehen, sage die Seite, den Ausschnitt bitte, und dann habe ich den Comicstrip jeden Morgen auf meinem Spiegel, wenn ich gehe Zähne putzen. Dann braucht es nicht einmal Programmierkenntnis. Also das heisst, man kann auch ohne Programmierkenntnis oder mit der visuellen Programmiersprache, die ich vorher gesagt habe, kann man schon relativ viel machen. Wenn man richtige Dismos schreiben will, dann kann man sich, es ist etwa ein 20-seitiges Dokument, das ist nicht so viel für so eine Schnittstellendefinition. Auch dort haben wir geschaut, dass es schnell und einfach geht, damit möglichst viele Leute mit dabei sein können. Es ist nicht nur so, dass wir das ermöglichen, sondern wir wünschen uns das geradezu, dass da möglichst viele Leute mitmachen und für sich das realisieren, was sie gut und wichtig finden.
Mhm. Auch ein Aufruf in dem Moment, dass man, dass vielleicht so eine Idee mal aus der Schweiz kommt. Tatsächlich, wir haben da auch wahrscheinlich gegenüber Silicon Valley ein bisschen einen Nachteil, weil halt ja, all die grossen Unternehmen, die heute dominieren, die sind halt weit weg. Wir hören da immer nur so, was dort an dem Teich alles passiert. Ist das Wir haben ganz am Anfang darüber geredet, von wegen Altlasten, dass man natürlich die Leute bereit sein, sich auf so etwas einzulassen, aber dass es sonst eigentlich ein Vorteil ist, wenn man nicht eben Freunde hat, die man könnte verlieren, wenn man da in eine ganz neue Zukunft startet. Ist das eine Chance oder was ist die grösste Chance jetzt, dass das Projekt, weil es aus der Schweiz kommt oder obwohl es aus der Schweiz kommt, wie immer das man will formulieren, dass das die Erfolg haben?
Also zum einen, ich glaube, das wird immer mal wieder gesagt, wir haben wirklich gute Ingenieure in der Schweiz, also speziell auch Informatik-Ingenieure. Alle die Hochschulen machen wirklich einen guten Job beim Leute ausbilden. Wir haben verschiedene Leute von der Hochschule, so bei FutureLab, wie auch bei Dismo. Zusätzlich ist Dismo von Anfang an als internationales Projekt aufgestellt gewesen. Also das heisst, wir haben eine Entwicklung in Deutschland, wir haben eine in Las Vegas in den USA. Unser Marketing verantwortlich ist ein Italiener, der in Frankreich lebt und 30 Jahre lang um die ganze Welt mit grossen Firmen ein Projekt durchgeführt hat. Unser Creative, Chief Creative Officer hat eine internationale digitale Art Group, wo er schon seit Jahrzehnten eigentlich mit unterwegs ist, viele Preise gewonnen hat, international ausgestellt. Also wir haben die Firma von Anfang an eigentlich international ausgerichtet. Wir verstehen uns schon nicht wirklich als Winterthurer Unternehmen, das muss man ehrlicherweise sagen, auch wenn wir gerne da sind, so ist es nicht. Aber unser Fokus oder unser Markt ist die Welt im Grunde genommen und weder die Schweiz noch Winterthur. Und eben das äussert sich auch in den Leuten, die dabei sind. Wir achten darauf, dass wir wirklich einen breiten Fokus haben. Wir sind entsprechend auch eingeladen worden Anfang dieses Jahres an die Consumer Electronics Show und haben dort an einem exklusiven Event, wo 4 Innovatoren weltweit ausgesucht worden sind, können ein paar hundert Leute unsere Technologie zeigen. Und das zeigt schon, dass der international, also das heisst, es ist nicht für uns einfach dort einer am Teich. Wir sind dort gewesen, wir sind auch in New York bei einer Werbeagentur gepitchen, haben denen unser System vorgestellt und hoffen, dass das jetzt wer bei sich installiert und dann natürlich das wieder einen Einfluss hat auf denen ihre Kunden, wenn die ihre Präsentationen machen auf dieser Basis. Also wir denken international und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Wenn man heute will, in der Welt draussen bestehen, dann kann man das nicht aus einer Perspektive von wir sind Schweizer und darum sind wir gut oder schlecht, sondern dann muss man einfach von Anfang an sagen, wir gehören zu der Welt und wir wollen in der Welt etwas bewegen und wo wir sind, ist in dem Sinn nicht das wichtigste Argument. Natürlich spielt es eine Rolle, eben in Bezug auf Menschen, die man gewinnen kann, die mitkämpfen oder mithelfen. Auch unsere Investoren, das sind im Moment Leute ausschließlich aus der Schweiz. Also auch wenn es viele Startups gibt, die sagen, man finde keine Investoren. Vielleicht haben wir Glück gehabt. Tatsache ist, dass wir das Geld bekommen haben von den Schweizer Investoren. Auch das ist wie nicht von Bedeutung in dem Sinn, aber es hat es natürlich einfacher gemacht, weil wir nähere Wege haben, weil wir die Leute verstehen und Philosophien kennen und so weiter. Das hat uns einen schnellen Start eigentlich erlaubt. Und darum ist es so ein Oszillieren zwischen, ja, es gibt Vorteile, wenn man da ist, wo man ist. Die Schweiz hat wirklich einen Haufen Vorteile. Ich tue jetzt nicht politisieren und kommentiere das Abstimmungsresultat nicht. Wenn man hört, wie wir aufgestellt sind, kann man sich vorstellen, wie wichtig das es für uns ist, dass wir mit der Welt zusammenarbeiten können, und zwar mit möglichst wenig Hürden natürlich, klar. Aber eben, das machen wir so oder so. Und wenn es uns nicht schwierig wird, dann müssen wir halt noch miteinander schauen, weil in Berlin gibt es auch tolle Büro und auch tolle...
Das ist wahr. Also vielleicht... Nicht sehr typisch für die Schweiz wäre jetzt zu sagen, wir gehen jetzt tatsächlich an und erfinden da die Grundlage für das Internet der Dinge. Das ist ein ziemlich, wie soll ich sagen, ein hochgestecktes Ziel. Ist das nicht ein bisschen, tatsächlich ein bisschen frech, so jetzt zu sagen, wir machen das und das macht nicht Google und nicht Microsoft und nicht Apple und nicht Samsung und nicht sonst irgendjemand am MIT, sondern wir machen das.
Warum sollen wir das nicht auch können? Also ich kann es nur wiederholen, wir haben in den Leuten ganz viele gescheite, clevere Leute, kreative Leute. Warum sollen nicht auch die einmal eine gute Idee haben? Und man muss vielleicht noch ein bisschen genau sein, wir machen ja nicht die Grundlage vom Internet der Dinge, sondern wir machen die Benutzeroberfläche vom Internet der Dinge. Das andere ist, glaube ich, so ambitiös, dass es auch Google nicht könnte.
Gut, sie haben jetzt gewisse...
Sie haben jetzt mal Investitionen gemacht in relativ grosser Höhe. Ob das das dann bringt, das werden wir noch sehen. Aber nichtsdestotrotz, auch die werden eine Oberfläche brauchen. Und nochmal, wir haben einen Fokus. Also Google ist für uns durchaus ein potenzieller Partner. Wenn die sagen, das ist eine tolle Geschichte und das passt in unser Konzept, warum nicht mit so jemandem zusammenspannen zum Beispiel? Nein, ich glaube nicht, dass es frech ist, weil ich kann es nur wiederholen. Am Schluss kommt es darauf an, ob man kreative Köpfe, gute Ideen hat und die Möglichkeit bekommt, die umzusetzen. Also eben, sprich Investitionen und dergleichen. Aber wenn man das hat, warum soll nicht auch da mal eine gute Idee entstehen? Es ist nicht so, dass wir dümmer sind oder eben weniger gute Ideen hätten oder irgendetwas anderes als jetzt irgendjemand im Silicon Valley, wenn man dort mal war oder auch mal reinschaut in so Startups. Die kochen alle mit Wasser, die sitzen dort und schwitzen sich gut aus den Poren, genauso wie wir das auch machen. Also da gibt es meiner Meinung nach keinen Hinderungsgrund a priori, außer dass wir vielleicht einfach manchmal ein bisschen Minderwertigkeitskomplex haben im Sinne von, ja, aber das kann ja nicht sein, dass wir da in der Schweiz irgendwann mal eine gute Idee haben. Mal, wir haben auch ganz viele gute Ideen gehabt. Mhm. Und wenn wir die Statistiken anschauen...
Wir haben es dann aber nicht so häufig, nicht so können, dann wirklich in das Produkt ummünzen, das dann weltweit gekauft und benutzt wird.
Ja, beziehungsweise wir haben es vielleicht dann ein bisschen zu wenig gut kommuniziert. Oder? Mhm. Das ist mit dem Grund, warum wir eben auch da wieder ein internationales Team haben. Es nützt nichts, wenn ich in meinem unmittelbaren Umfeld das versuchen, die Leute zu klären. Es ist auch wichtig und es freut mich auch, wenn die Leute um mich herum verstehen, von was ich rede, wenn ich irgendwie so etwas zeige. Aber am Schluss muss ich es der Welt erzählen. Und wenn das von Anfang an klar ist, also ich, wir als Firma, wenn von Anfang an klar ist, dass das Ziel ist, dass man das der Welt will und muss erzählen, damit die Leute verstehen, was eigentlich da rum ist, dann ist es eben nicht mehr eine lokale Story. Aber dann ist es auch nicht mehr gross, also dann ist es auch nicht mehr zu gross angelegt, sondern es ist halt dann so, dass man etwas hat, wo man denkt, das kann jemand in Amerika genauso gut brauchen wie irgendwie in Russland oder in Japan, weil der hat wahrscheinlich genau die gleichen grundlegenden Probleme. Und warum sollen nicht wir können einen Vorschlag machen, wie man die kann lösen?
Ein wichtiger Punkt ist da, glaube ich, der richtige Moment zu verwünschen für so etwas. Weil eben, wenn du früh bist, dann, dann ist es zwar die gute Idee gewesen, aber es funktioniert dann nicht, weil alles andere rundherum noch nicht so weit ist. Mhm. Und wenn du spät bist, dann bist du halt spät, dann hat schon einer vor dir gemacht. Ist jetzt der richtige Moment und wenn ja, warum?
Ich glaube, dass er tatsächlich jetzt, dass wir nach dem richtigen Moment sind. Ob wir schon ein bisschen zu spät oder ein bisschen zu früh sind, das weiss man dann in einem Jahr oder in zwei, wenn wir zurückschauen. Aber ich glaube, wir sind an einem recht guten Punkt. Aus verschiedenen Gründen. Man weiss, dass Prozessoren doppelt so schnell werden und so weiter, Leistungsfähigkeit. Wir kennen alle so die ganz kleinen Prozesse, die es überall ein bisschen drin hat. Also eben, das ist das, was man als Internet der Dinge dann bezeichnet. In jeder Glühlampe und in jedem Kochherd und überall hat es ein oder mehrere von diesen Prozessoren. Weil die so günstig und leistungsfähig geworden sind, dass man das einfach machen kann und dass man einen Haufen Vorteile damit hat, wenn man das in die Geräte einbaut. Das heisst, das ist die eine Voraussetzung. Die zweite Voraussetzung ist, dass man tatsächlich Netzwerke, ob jetzt das Internet oder auch lokale Funknetze sind, die man in einer Wohnung kann haben oder auch Verkabelungen, die solche Sachen leisten. Alle diese Sachen, die sind ebenfalls aus gleichen Gründen, die Technologie lädt das heute zu, günstig und massenproduktmässig möglich. Das heißt, ein Gerät, wo auch der letzte Meter überbrückbar ist, wenn man jetzt vom Internet der Dinge redet. Wir haben gleichzeitig, wenn man sich das überlegt, in den letzten 10 Jahren massivstens Sachen digitalisiert. Ich habe so ein Slide gehabt da vorher. Ich kann es dann nachher nochmal schnell aufrufen. Wenn man sich überlegt, Fotos sind verschwunden, Landkarten sind verschwunden, Zeitungen sind verschwunden, Fernsehen gibt es eigentlich auch nicht mehr als Fernsehen. Die Enzyklopädie, die 2000 Jahre gesagt hat, die kann ich doch nicht fortrühren, gibt es natürlich nicht mehr. Das ist Wikipedia-Kalender, gibt es auch noch als virtuelle Gegenstände und so weiter. Also Digitalisierung oder auch Digital Shift, wie man das zum Teil nennt, das hat in den letzten 10 Jahren massiv ganz, ganz, ganz viele Sachen eigentlich aus der realen Welt in die virtuelle, digitale Welt überführt. Und das ist die zweite oder die dritte wichtige Voraussetzung, nebst dem Zugang dazu und die Leistungsfähigkeit, um alle diese Sachen können darzustellen. Und die Kombination von all diesen Sachen, glaube ich, man macht tatsächlich heute genau das möglich, dass ich einen virtuellen Fernseher kombinieren kann mit einer virtuellen Zeitung, einem virtuellen Schachbrett und einem virtuellen Notizzettel und alles auf einer Oberfläche, so wie ich das eigentlich auf meinem Pult vor 20 Jahren oder so auch hatte, aber halt in einer Art und Weise, wo ich es eben dann teilen kann und sehr leicht auch noch einmal anders wieder brauchen und dergleichen mehr. Aus diesen Gründen, also weil verschiedenste technologische Voraussetzungen sich jetzt wirklich in den letzten zwischen 5 und 10 Jahren massiv bewegt haben, beziehungsweise auch Nutzungsvoraussetzungen. Die Menschen sind heute bereit, mit Touchscreens zu interagieren, klar, von einem Smartphone her. Weil diese Sachen passiert sind, ist es tatsächlich, glaube ich, ein guter Moment, jetzt mit einer Oberfläche zu kommen, tatsächlich die Sachen auf verschiedene Arten integrieren.
Mhm. Es gibt einen gewissen Gegentrend, ja auch zum, also wenn man die Apple sich die iOS-Oberfläche anschaut, die verabschiedet sich von diesen Metaphern. Also dort wird es weniger gegenständlich, es wird abstrakter, also gerade das Flat Design vom iOS 7, der Skeuomorphism, wo ja eben an die realen Gegenstände erinnert hat, das ist alles verschwunden, der Filz und das Leder und so. Das sieht aber genau, also optisch oder rein ästhetisch ist es fragwürdig gewesen, aber das sieht so aus, als ob dort der Trend eher gegen euch würde arbeiten, dass man sagt, es wird abstrakter irgendwo, wie die Apps funktionieren. Mhm. Würde man sagen, die Leute haben es jetzt begriffen, man muss ihnen nicht mehr reale Gegenstände vor die Nase haben. Wie konterst du das?
Also, das Skeuomorphismus ist nicht das Gleiche wie dass ein Notizbuch. Ein Notizbuch ist im Sinn von, oder ein Adressbuch, ist im Sinn von, ich muss können Adressen dort drin aufbewahren, die vernünftig wieder finden und können benutzen. Und dort sind Lederrahmen zwingendrum, die einen Haufen Bildschirmplatz brauchen, eher hinderlich. Tatsache ist, dass ein Adressbuch, ein virtuelles Adressbuch, immer noch ein Adressbuch ist. Also die Funktionalität, die wollte ich, muss ich natürlich erfüllt haben, sonst gehe ich wieder zurück zu meiner wirklichen Lederagenda. Von dem her ist das Skeuomorphismus ist eigentlich eher, glaube ich, auch eine Designfrage letztendlich. Da könnte jetzt unser Creative Chef sehr viel mehr Gescheites dazu sagen, weil er sich mit dem sehr intensiv auseinandergesetzt hat. Wir haben vor 3 Jahren auch noch Skeuomorphismen drin gehabt, haben die aber sehr radikal dann ausgemerzt, weil wir einfach auch gesagt haben, im Grunde genommen geht es um die Funktionalität und die wollen wir möglichst gut und effizient erfüllen und die Leute auch nicht ablenken. Das heisst aber gleich nicht, dass wenn ich etwas über den Tisch hineinschiebe, dass das nicht funktionieren sollte. Also nur weil man sagt, das gleicht am Überschieben von einem Blatt Papier, das kann ja nicht der Grund sein. Das ist auch nicht ein Skeuomorphismus natürlich, sondern das ist es, was man auch als natürliches User-Interface bezeichnet, im Sinne von, ich benutze Art und Weise, mit solchen virtuellen Gegenständen umzugehen, wo ich natürlich versuche, so anzugleichen an die Realität, dass ich gar nicht darüber nachdenken muss. Ich trülle es und schiebe es über. Ja, klar, was denn sonst?
Also das eine ist mehr einfach eine optische Sache und das andere ist, glaube ich, so wie wir funktionieren, dass wir halt uns an die realen Gegenstände gewöhnt sind. Ja, absolut. Jetzt muss ich trotzdem noch das loswerden. Mich hat es ein bisschen erinnert, als ich das gesehen habe, an ein Produkt von Microsoft, das Surface geheissen hat. Also bevor die Tablets gekommen sind, hat es ja da auch den grossen Tisch gegeben, der auch so ein bisschen ähnlich funktioniert hat, sage ich, also zumindest
auf den ersten Blick.
Was sind dann dort die Unterschiede? Oder was, warum ist der Tisch ist ja dann irgendwann einmal nicht mehr so das Thema
gewesen? Es ist gar nicht wirklich gekommen. Es hat verschiedene Gründe gegeben. Er ist technologisch unheimlich aufwendig und kompliziert gewesen. Also hat $10,000 gekostet. Man hat genau die Hardware müssen haben, man hat genau die Software müssen haben. Wenn man darauf Applikationen hat, wollen entwickeln, ist das eine eher schwierige und knifflige Art und Weise gewesen. Das war nicht ein 20-seitiges API-Dokument gewesen, sondern eigentlich eine ganze Ordnerwand fast. Und das ist mit, also nebst dem, dass er nie richtig hundertprozentig zum Funktionieren gekommen ist, in den meisten Fällen. Ich glaube, das war der Hauptgrund, warum man einfach nicht abgehoben hat. Jetzt, wenn du das mit diesem vergleichst, die Lizenz wird wahrscheinlich einen zweistelligen Betrag kosten. Also man redet nicht annähernd von 10'000 Dollar. Man kann Hardware brauchen, die man schon hat, oder auch für vergleichsweise wenig Geld von irgendjemandem etwas passend zu kaufen. Es ist eben eine reine Softwarelösung, was das betrifft. Denn die ganze Entwicklungsumgebung ist um Dimensionen einfacher natürlich. Und ich denke, wir haben so die ein oder andere Möglichkeit, wie zum Beispiel Stocking, wo in dieser Art dort nicht vorgesehen war. Es gibt auch noch andere Sachen, dass man Sachen kann, also Dismus kann aufeinander auflegen und dass das dann wiederum eine Bedeutung hat. Also wenn ich auf einem Grundriss einen Schalter in einen bestimmten Raum hineinlege, dann muss ich nicht noch erklären im System, dass das jetzt der Raum ist, sondern es weiss, dass wenn es dort liegt, dass das bedeutet, dass das die Stube ist. Und wenn ich dort auf den Schalter drücke, geht halt im Stuhl, in der Stube das Licht aus. Also es hat so ein paar zusätzliche Konzepte, die es in dieser Art bei den Surfers nicht gegeben hat, die wir glauben, die tatsächlich einfach viel bringen, damit man noch mehr machen kann damit. Aber es gibt durchaus Verwandtschaft, also im Sinne von eben Sachen können zu drüllen und über den Tisch hineinzuschieben, selbstverständlich. Der Surface von Microsoft ist vielleicht so gross gewesen wie ein Viertel von dieser Projektion, die wir jetzt hier gerade haben. Und eben, die kostet 2'500 Franken mit anderen und dran. Das ist einer der wesentlichen grundlegenden Unterschiede natürlich, dass man es eigentlich sich kann überall installieren, wo man findet, es wäre noch gäbe und gut.
Ja, und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen als exklusives Ding, denke ich, gewesen, wo mehr so zum Beeindrucken, das hat es mich auch, ich bin einmal an so einem gesessen, das ist schon beeindruckend, aber es ist durch das dann vielleicht auch nicht so mehrheitsfähig gewesen oder reif für
ja, ich glaube es auch. Also ich habe an der ETH in Lausanne mal eins können ausprobieren. Es ist cool, es hat nicht richtig funktioniert, einfach weil etwas kaputt war, aber es war ein cooles Erlebnis gewesen. Und was halt schon ist, ich meine, man sieht manchmal auch an einer Ausstellung, oder irgendwie der neue, was auch immer, BMW i3 oder so, kann man mit Touchscreen selber dann drüllen und irgendwie reinzoomen und den Motor in Bewegung sehen und so weiter. Und ich habe letztens an einer Konferenz mit jemandem geredet, der für die Deutsche Telekom solche Installationen 10 Jahre lang als Drittfirma realisiert hat. Und dem hat es ausgehängt. Er hat gesagt, ich höre jetzt auf, Zeug zu machen, das einfach eine Woche lang läuft und dann nimmt man alles auseinander und es ist nichts mehr da. Es sieht zwar wahnsinnig cool aus, ich kann Fische rumscheuchen in einem 10 Meter langen virtuellen Bassin. Und also er hat mir Sachen gezeigt. Es ist unglaublich, wie schön und cool die Geschichten waren. Aber sie waren einfach nicht alltagstauglich gewesen. Es ist nicht darum gegangen, mir etwas zu geben, wo mir hilft, mich besser zu organisieren oder meinen Haushalt besser irgendwie zu überblicken oder können den Energieverbrauch zu optimieren oder so. Sondern es geht einfach nur um Show im Grunde genommen.
Aber du hast keine Lust, mit dem im Museum zu landen, sondern du willst, dass du im Alltag der Leute landest.
Ja, absolut. Also wir glauben, dass wir ein Werkzeug entwickeln, wo am Schluss auf die Maschinen oder in die Umgebung der Menschen gehören, die etwas Gescheites machen damit. Es nützt nichts. Also es nützt auch etwas, wenn man eine schöne, beeindruckliche Show irgendwo machen kann. Aber ich glaube, langfristig ist es viel, viel wichtiger, dass wir alle wieder einen direkten Zugang zu unseren digitalen Sachen, eben Digital Gizmos, überkommen und mit denen einen einfachen und Umgang können pflegen, der für uns stimmt und uns im Alltag wirklich etwas bringt.
Mhm. Habe ich noch etwas Wichtiges vergessen zum Fragen? Aus deiner Sicht, wo du jetzt unbedingt noch loswerden
müsstest? Es kommt mir jetzt gerade so auf Anhieb nichts in den Sinn. Ich glaube, wir haben wirklich ganz viele Themen gestreift. Wahrscheinlich, wenn ich dir jetzt dann noch mal eine Demo würde zeigen, dann kommt mir noch mal 3 Sachen in den Sinn. Nein, ich glaube, es ist alles, was so relevant ist, ist keine Optik.
Dann habe ich noch eine Frage zum Schluss. Future Lab hat ja den Shuttle Booster, wo es darum geht, dass Start-ups, ich glaube, so die Ideen zum Fliegen kommen. Mhm. Und was ist denn aus deiner Sicht wirklich der entscheidende Punkt, dass so eine Idee, die vielleicht noch so gut ist, dass sie dann wirklich fliegt und abhebt und die Welt verändert?
Mhm. Es gibt verschiedene Aspekte, die müssen zusammenstimmen. Und also der erste Aspekt, den ich wirklich gerne mal schnell möchte betonen, ist, es braucht immer zuerst mal, wie man so schön sagt, 30% Inspiration und dann 30% Transpiration. Also muss man richtig arbeiten und auch bereit sein, Tag und Nacht dran zu bleiben. Und dann gibt es noch 30% Glück. Also das ist schon mal eine wichtige Voraussetzung.
Dann haben wir noch 10% Finanzen.
Ja gut, also eben, das gehört dann dazu. Ein Umfeld, das einem unterstützt letztendlich. Das kann regulatorisch sein. Und da haben wir uns wahrscheinlich, ich kann es nur noch mal wiederholen, nicht einen grossen Gefallen da oder den Startups keinen grossen Gefallen da am letzten Wochenende. Aber es braucht natürlich ein Umfeld, wo an einem Startup es einfach macht, alle die administrativen Sachen können zu erledigen. Da gibt es ganz viele verschiedene Angebote, die einem da helfen, bei den juristischen Details und auch eben Unterstützung bei Finanzierung und so weiter. Und dann braucht es Leute, die einem glauben, also die bereit sind, auch Geld zu investieren, und zwar wirklich im Sinn von einer Investition und nicht, ja, gibst mir jetzt nicht zuerst noch irgendwie eine Bürgschaft auf dein Haus oder so und sonst gebe ich dir kein Geld. Das nützt nichts. Und also ich möchte es klar sagen, wir haben solche Investoren, die uns glauben, die die Idee gut finden und das auch ohne irgendwelche Bedingungen unterstützen und finanzieren. Das ist sicher ein wichtiger Teil. Und dann gibt es Fälle, und das ist das, was den Shuttlebooster einsetzt, wo jemand nicht ein Informatiker ist, aber eine gute Idee hat. Also ich nehme immer ein Beispiel von jemandem, der vielleicht von der HSG kommt und dort einfach eine gute Business-Idee gehabt hat, aber selber nicht ein Informatiker ist und vielleicht auch nicht gerade in seinem Kollegenkreis notwendigerweise einen Haufen Informatiker hat, wo er weiss, dass die gut sind. Und vor allem, wenn es vielleicht Kollegen sind, die vertreten können, die auch nicht unbedingt einen Track Record haben, wo man schon weiss, der macht das schon 10 Jahre, der weiss, wie man ein Team organisiert. Also wenn jemand mit solchen Voraussetzungen, mit einer guten Idee, wo er auch vielleicht Investoren schon können überzeugen davon, wo er bereit ist, entsprechend sich eben einzusetzen, wenn jemand eine Firma sucht oder ein Umfeld sucht, das ihm hilft, so eine Idee dann technologisch wirklich gut umzusetzen und sicher zu sein, dass die Leute, die dann an dem arbeiten, auch wirklich wissen, was sie machen und das Geld nicht zum Fenster rausrührt, weil Geld hat man als Startup immer zu wenig, das ist klar, und aber eben auch dann vielleicht das zu Tagessätzen kann machen, wo man auch nicht gerade irgendwie nach 3 Monaten schon untergehen lässt, dann ist eigentlich für solche Fälle Shuttlebooster gedacht. Also es passt nicht, wenn 3 Informatikstudenten zusammen von der ETH ein Startup gründen, das ist wunderbar, die können das und die können auch Hilfe im eben Finanzierungs- und im juristischen Bereich, und dann klappt das, die brauchen Shuttlebooster nicht. Aber jemand, der im technologischen Bereich nicht sattelfest ist oder nicht Vertrauenspersonen um sich herum hat, wo sattelfest sind und wo garantieren, dass das dann technologisch auch wirklich zum Erfolg kommt, die sind durchaus eingeladen, bei uns anzufragen. Wir haben Freude an guten, tollen, spannenden Business-Ideen, die Hand und Fuß haben. Das ist wichtig.
Wie ausgereift müssen die schon sein?
Es ist wichtig, dass man einen Businessplan hat. Also einfach nur, ja, ich hatte mal die Idee gehabt, dass man könnte, ich weiss es auch nicht, Hundefutter über das Internet verkaufen, das lange deutlich nicht. Sondern am besten ist, wenn man schon mit Investoren geredet hat, vielleicht der eine oder andere sogar schon hat können überzeugen. Wir verstehen uns in einem gewissen Sinn eigentlich auch als Investor. Also man kann uns so verstehen, dass wenn man einen anderen Investor kann überzeugen kann, dann hat man auch bei uns eine Chance, dass man uns kann überzeugen kann, mitzumachen und eben zu reduzierten Sätzen und dafür mit einem Anteil am Aktienkapital die technologische Umsetzung zu realisieren. Das hat, wie gesagt, den Vorteil, dass man bei uns sehr leicht schauen kann, was wir in den letzten 10 Jahren gemacht haben und dass wir wahrscheinlich die Chance haben, dass wir das wirklich auch gescheit und gut umsetzen. Und nicht nur das, sondern auch das Verständnis haben für ein Startup. Also Dismo ist ein Shuttle von dem Shuttle-Booster-Modell. Das heisst, wir arbeiten mit FutureLab zusammen, um bestimmte Arbeiten, die wir mit den paar Leuten, die vorher aufgezählt haben, gar nicht realistischerweise machen können, die tun wir mit FutureLab zusammen realisieren. und haben so einen Partner, wo wir einfach wissen, was er kann.
Also dann ist die Idee von außen an dich angetragen worden oder ist doch bei Future Lab entstanden und dann... Also
das welche Idee? Von Shuttle Booster oder Dismo?
Von Dismo, ja.
Nein, Dismo ist innerhalb, das ist ein Spezialfall. Also insofern, als es hat zuerst innerhalb von Future Lab angefangen und dann haben wir aber im letzten März gesagt, das müssen wir jetzt rausnehmen, das muss auf eigenen Füßen stehen, das muss selber finanziert sein, weil man muss sich vorstellen, wenn man als Engineering-Firma ein Projekt in dieser Grössenordnung, und das war mehr als 1 Million gewesen, finanziert, dann kann man nicht beliebig grosse Sprünge machen. Also man ist dann immer ein bisschen gebunden an das, was man mit einem anderen Projekt verdient. Und diesmal war es so eine Geschichte, gewesen, wo man einfach gesehen hat, das muss jetzt raus. Mit dem müssen wir jetzt
wirklich... Aber ist das deine Idee gewesen, oder ist das...
Die ursprüngliche Idee war von jemand anderem, das war von Eckhard. Dort ist es darum gegangen, dass wir für einen Kunden ein Haussteuerungssystem, eine Software gemacht haben. Und dort haben wir dafür gesorgt, dass die als Open Source rauskommt, weil das für diese spezifische Situation mit Abstand das Schlimmste war. Und das hat dazu geführt, dass wir dann gesagt haben, ja okay, also an dieser Software, die wir für den Kunden geschrieben haben, werden wir nie mehr etwas verdienen, wir sind einfach jetzt zahlt und dann ist es vorbei. Und wenn, dort geht es um Digitalstrom. Wenn Digitalstrom einen grossen Erfolg wird, und das glauben wir nach wie vor, das ist auf dem besten Weg dazu, dann werden wir keinen Franken mehr verdienen, weil die Software Open Source ist. Und dann haben wir uns überlegt, was machen wir jetzt? Und dann ist der Eckhard auf die Idee gekommen und hat gesagt, lass uns doch das beste User-Interface machen, was sie je gegeben hat für eine Haussteuerung. Und dann haben wir gesagt, okay, was müssten wir alles, was gibt es schon und was wollen wir alles für Kriterien erfüllen, damit das richtig gut ist. Und haben das mal angefangen aufschreiben und haben dann angefangen implementieren. Und dann ist nach einem Jahr, wie gesagt, als ich dann mal eine Klausur gemacht habe in einem Kloster für eine Woche, und mir das noch alles, ich habe irgendwie das Gespür gehabt, da ist mehr. Das ist mehr als nur das Licht anzünden und total Läden auf und ab lassen. Und irgendwann ist mir klar geworden, die Digitalisierung von der Welt, die ich vorher angetönt habe, dass die im vollen Gang ist und dass es eben nicht nur darum geht, das Licht zu steuern, sondern nebendran auch virtuell Fernsehen zu schauen, meine Fotos anzuschauen und schnell etwas im Lexikon anzuschauen, also sprich in Wikipedia und nebendran noch Schach zu spielen. Und dass ich für das weder 3 Bildschirme, noch 3 Geräte, noch sonst irgendetwas will, und dass ich das möglichst einfach auf einem Tisch oder eben irgendwo an der Wand möchte können haben. Und es gibt eigentlich so 3 Bereiche, wo man wirklich kann unterscheiden kann, wenn man sich das dann überlegt. Da gibt es alles, was mit Medienkonsum und Spielen und Unterhaltung zu tun hat. Das ist so eine ganze Gruppe von Services und von Applikationen. Und dann gibt es einen Bereich, das ist alles mein Persönliches, also meine Fotos, meine Adressen, meine Weinsammlung, meine Rezepte, was auch immer, meine Kommunikation über Facebook oder über Twitter oder andere. Das ist also das, was man als Personal Data and Communication bezeichnet. Dann gibt es den dritten Bereich, den man tatsächlich als Smart Home und Internet of Things kann bezeichnen, wo man eben mit der Welt, mit der physikalischen Welt in unseren Wohnungen und um uns herum kommunizieren. Und heute versuchen ganz viele Leute, jeden von diesen Bereichen für sich allein eigentlich zu lösen oder dort Lösungen zu bieten. Und wir sind eigentlich die Ersten, die gesagt haben, nein, das gehört alles zusammen. Weil meine Welt ist nicht aufgeteilt in, ich möchte einen Film schauen und ich habe eine Adresssammlung, die mir gehört. Und ich möchte bitte auch noch die Türen aufmachen, wenn ich gerade in der Küche stehe und ein Rezept koche. Sondern das gehört zusammen. Das ist, früher haben wir auch nicht irgendwie 3 verschiedene Zimmer gehabt und alles fein säuberlich auf die Art und Weise sortiert, sondern wir haben es dahin gehabt, wenn wir es gerade wollen brauchen. Und ich glaube, dieser Zusammenzug, das ist letztendlich dann der durchschlagende Gedanke gewesen, wo man gesagt hat, das ist jetzt wirklich etwas ganz anderes und das dreht wesentlich weiter als alles, was es sonst Ansätze im Wesentlichen so gegeben hat. Und auch heute noch gibt, interessanterweise.
Matthias Ebi, ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne, danke vielmals.
Das war das Gespräch mit Matthias Ebi. Wie gesagt, im Podcast gibt es die Zukunftsvision in ganzer Länge. Reaktionen, Lob, Tadel, Themenwünsche und auch Fragen für Kummerbox Live stellt ihr uns via digital@stadtfilter.ch. Nächste Woche bleiben wir bei den Visionen. Wir fragen uns, wie sich das Internet in der Zukunft wird verändern und wir überlegen uns, was das für Auswirkungen auf unsere Umgebung, aufs Stadtbild und auf die ganze Welt könnte haben, das dann in einer Woche. Jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend. Mein Name ist Matthias Schüssler. Macht's gut, hebt euch Sorge. Tschüss miteinander.